Teil 3, da hauen wir uns jetzt einfach rein mit Jonas Friedrich zu The Open. In Royal Birkdale waren die Jungs unterwegs, danach die Finals. Zunächst mal die in Hannover mit Björn Jensen, dann kommt Leuchte dazu. Leuchte wird bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften sein. Und der letzte dieser vier Parts in diesem Teil 2, dann die Tour de France, ganz, ganz ausführlich mit Sebastian Kaiser und mit Leuchte. Kaiser ist noch dort, Leuchte war dort. Hört es euch an. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 771. Ich freue mich sehr, dass Jonas Friedrich ein paar Minuten Zeit für uns hat, denn Jonas hat am Wochenende die letzten vier Tage die British Open, The Open, kommentiert. Guten Morgen, lieber Jonas.
Guten Morgen, lieber Jens. Hallo zusammen.
Ich freue mich sehr, dass du, wo wir uns in Wimbledon gar nicht so oft gesehen haben, ein bisschen Zeit hast. Ich habe jetzt festgestellt, Jonas, um eine kleine Brücke zu schlagen, dass der Sieger von The Open, nämlich Ryan Fox, weniger Preisgeld bekommen hat als der Sieger bzw. auch die Siegerin in Wimbledon. Müssen wir eine Sammlung aufmachen für die armen Golfer, die jetzt auch diese LIV-Option nicht mehr haben?
Wirklich wahr. Also da spricht keiner drüber. Ich finde das sehr gut, dass du dieses Thema anreißt. Der Klingelbeutel, wir können ihn rumgehen lassen.
Ja. Womit wollen wir beginnen? Wollen wir mit dem Sieger beginnen? Auch die Nummer 56 der Welt, glaube ich, Ryan Fox vor diesem Turnier. Ich habe gar keine... Ja, wenn man sagt, Arthur Ferry in Wimbledon hätte gewonnen, wäre es noch ein bisschen sensationeller gewesen. Aber ich glaube, den Sportskameraden aus Neuseeland hat niemand auf dem Zettel gehabt. Was zeichnet diesen Mann aus, außer dass er eine 62er-Runde spielt und vom Tempo her mich ein kleines bisschen an Ronnie O'Sullivan erinnert?
Also da reißt du schon ein paar echt gute Dinge an. Also Ryan Fox, totaler Außenseiter, der aus Neuseeland kommt. Das ist jetzt nicht die ganz, 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 ganz große Golfnation, der ein Spätzünder ist in seiner Karriere. Also der ist, ich glaube, der hat mit 12 erst angefangen zu golfen oder sogar noch später. Ist sehr spät Profi geworden, sehr spät, also mit knapp 30 dann überhaupt auf die DP World Tour gekommen. Vor 2 Jahren auf die PGA Tour dann überhaupt erst. Und jetzt spielt er ja, eine Open, die ganz, ganz großartig ist. Jetzt muss man dazu noch wissen, dass wenn man ihm zuguckt beim Golfen, der hat einen ganz eigenen Schwung. Der ist sehr unique. Das steht so in keinem Lehrbuch. Und wie du es auch schon angedeutet hast, was ihn total auszeichnet, er spielt ausgesprochen schnell. Es gibt fast keinen schnelleren, wenn man jetzt so anguckt, Vorbereitung vor einem Schlag, und der braucht da wenige Sekunden und spielt einfach. So, und der hat jetzt im zarten Alter von fast 40 einfach diese Open Championship gewonnen mit einer bahnbrechenden 62 am Samstag. Das war ein herausragender Lauf. Das kennt man von auch, ich sag mal, Außenseiterspielern, dass die mal so eine richtig niedrige Runde hinlegen, auch bei einem Major-Event. Entscheidend ist dann häufig, oder wie immer, ist der Sonntag, da brechen die häufig ein. Und das war das eigentlich Bewundernswerte. Der ist nicht eingebrochen. Im Gegenteil, der hat Rückschläge weggesteckt. Das war so bewundernswert. Der hat unter größtem Druck seine beste Leistung gebracht und ist deswegen völlig verdient Champion Golfer of the Year 2026.
Es ist ein fantastischer Titel. Eine 62er-Runde bei The Open zeigt aber auch, es sind jetzt nicht diese Bedingungen, Jonas, die wir in den vergangenen Jahren auch gehabt haben, wo selbst der Reporter sich eine Windjacke anziehen musste und irgendwas gegen den Regen. Weil das sagt ja auch, die Bedingungen waren herausragend gut für dieses Turnier.
Ja und nein. Also einmal muss man ja erstmal anfügen, dass das ein paar 70-Platz ist. Also deswegen klingt die 62, das ist eine herausragende Runde, aber es ist auf einem paar 70-Platz. Das zweite ist, dass die Trockenheit den Platz natürlich massiv verändert hat, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend war, dass es fast 4 Tage windstill war. Und das ist eigentlich das, was einen Linksplatz entweder zum totalen Biest macht oder halt zu einer eigentlich relativ komfortablen Wiese. Und genau das war über 4 Tage der Fall. Also es gab die härtesten Bedingungen fast noch am Sonntagnachmittag tatsächlich. Und das waren aber für die dortigen Verhältnisse, das ist direkt an der Küste, wo es üblicherweise echt bläst und pustet, also kaum Wind.
Gab es irgendeine deutsche Komponente, die man herausstreichen muss? Sepp Stracker hat den Cut geschafft, hat dann nicht mehr viel gerissen. Bernd Wiesberger, also ich schaue ein bisschen aus der österreichischen Sicht drauf.
Ich natürlich auch.
Ja, natürlich, aber irgendwie ist das am deutschsprachigen Golf vorbeigegangen oder übersehe ich irgendjemanden?
Nee, leider nicht. Also wir hatten zwei Deutsche, Tiger Christensen, der Sohn von Alex Christensen, U96, das Boot. Ich hoffe, bei ein paar klingelt was. Deine Mutter war auch in der Techno-Szene, Roller Girl. Falls, also damit ist es aber sehr Special Interest, Anfang der 90er. Ja, crazy. Also der hat mitgespielt und darüber noch ein Amateur, Tim Wiedemeyer. Ja, beide haben das Wochenende nicht geschafft. Sepp Stracker, Bernd Wiesberger war auch noch dabei, der hat ebenfalls den Cut verpasst und Sepp Stracker war unauffällig dabei im Wochenende.
Ich werte das jetzt übrigens als offensive Bewerbung von dir, dass du bei Musikradio 360 von Andreas Renner mal deine Expertise loswirst. Ich werde das Renner
zum Thema Eurodance hier. Und ja, Techno Anfang der 90er. Techno.
Ja, schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Die größte Geschichte aber, und wenn man so nebenbei bei Insta meinetwegen so ein bisschen verfolgt, was noch los war, war zum Beispiel ein Video von Scotty Scheffler, ich glaube am Samstag war das dann, wo er 2 Minuten gesagt hat, dass er nichts sagen möchte. Und aber doch dann immer wieder gesagt hat, ich will jetzt dieses Thema nicht aufmachen, nichts dazu sagen. Rory McIlroy hat schon was gesagt, I don't like that guy very much, glaube ich, was wörtlich oder vielleicht sinngemäß. Und natürlich geht es um Bryson DeChambeau. Wer es nicht gesehen hat, Jonas, was ist passiert?
Ja, also eigentlich, ich würde gerne einmal sagen, dass es dass fast ein kleiner Jammer ist, weil ich finde, von dieser Open Championship sollte zwingend hängen bleiben die Geschichte von Ryan Fox. Also das ist das, was ich hoffe, was davon übrig bleibt. Du hast natürlich recht. Die Schlagzeilen wurden bis zum Sonntag massiv von Bryson DeChambeau bestimmt. Und also Bryson DeChambeau ist für alle, die jetzt im Golf nicht zwingend so dabei sind, ein US-Amerikaner, der spektakulär spielt und der, wie soll man sagen, wo auch immer er auftaucht, ein natürlicher Mittelpunkt des Interesses ist. Spielt unglaublich lang, ist ein Ami durch und durch, ist im weitesten Sinne wichtiger Bestandteil auch des Merga-Universums und ist auf YouTube sehr groß und eine polarisierende Figur. Folgendes war passiert. Der hat in diesem Jahr noch keinen Cut geschafft bei einem Major-Event und ist jetzt bei den Open aufgetreten mit der Ambition, es dies Jahr dann doch noch wenigstens einmal um einen großen Titel mitzuspielen. Dementsprechend groß war die Aufmerksamkeit und dann hat der eine sehr gute Runde hingelegt. Das muss ich selber gerade überlegen, wann das eigentlich war. War das die Donnerstags- oder war es die Freitagsrunde? Ich komme selber ganz durcheinander.
Es war, glaube ich, Donnerstag, wo er sehr stark war. Aber du bist der Experte.
Es ist schon wieder 4 Tage her. Es war die Donnerstagsrunde und danach tauchte. Nein, es war die. Doch, es war die Donnerstagsrunde. Genau so ist es. Ist er, lirum larum. Jedenfalls, er hat, da wird es jetzt regeltechnisch sehr kompliziert. Bei einem Schlag wurde er nachträglich bestraft, weil er im hohen Gras stehend Gras niedergetrampelt hat. Das ist Regel 8 im Golf verboten und ein bisschen auch Auslegungssache. Jedenfalls, es gab durch die Decke gehende Bilder auf Social Media, wie er spät am Abend mit den Regeloffiziellen da tief im Rasen, im Gras stand, das nochmal durchgegangen ist. Er hat 2 Schläge Strafe bekommen. Das war eine umstrittene Entscheidung. Es war echt so eine 50-50 Entscheidung, sehr polarisierend, wie alles an ihm. Und dann hat sich natürlich die halbe Turnierwelt um dieses Thema gedreht. Und jeder hat natürlich auch eine Meinung dazu. Und ja, der eine ist irgendwie ein bisschen schlauer und sagt nichts dazu und der andere sagt was dazu. McIlroy ist so eine Art, inzwischen kann man das sagen, Anti-Bryson-Hero. Also das ist eine offen ausgetragene, was ist es, eine Rivalität, die
Eine
nicht nur
Antipathie,
eine
die
sportliche
beide.
ist. Ja, also sein Originalzitat ist: I'm not very fond of him. Ich bin nicht muttersprachlich in Englisch genug, um die Feinheit oder die Nuance in not very fond zu erkennen. Ich weiß nicht genau, wie scharf das ist. Ich kann das schwer einschätzen. Mein Gefühl wäre, ich bin jetzt kein großer Freund von ihm. So, aber ja, das sind die Schlagzeilen, die bis Samstag so produziert wurden, und am Sonntag wurde es dann glücklicherweise rein sportlich.
Nur ganz kurz, so wie ich es verstanden habe, der Umstand, dass die so lange miteinander diskutiert haben, da war die Runde noch nicht abgeschlossen, oder? Die Runde war erst
Doch.
abgeschlossen, nachdem Deschamps. Aber ich
Also,
meine, offiziell, der musst du erst deine Scorecard unterschreiben und dann ist der
korrekt.
Tag
Korrekt.
sowas.
Also, der muss die Scorekarte unterschreiben. Auf dem Weg zum Scorekarten unterschreiben haben die Regeloffiziellen ihn darauf aufmerksam gemacht: Hey, du ja, kriegst im Übrigen zwei Strafschläge. Dazu muss man auch wissen, dass bei jeder Gruppe ist ein Schiedsrichter dabei. Dem ist das nicht aufgefallen. Das ist, wenn man so will, Fernsehbeweis. Also, das ist auch bei vielen, vielen Turnieren schon vorgekommen, dass auch Zuschauer oder Zuschauerinnen sich dann melden und das so ein Social-Media-Thema wird, wenn die etwas sehen, was möglicherweise ein Regelbruch ist. Und auf welchem Wege das jetzt bei The Open passiert ist, das ist unklar. Fakt ist, es ist eine sozusagen TV-Bildentscheidung gewesen. Wenn man das TV-Bild guckt, dann ist es blöderweise auch so, dass man eigentlich nicht drum rumkommt, ihm die zwei Strafschläge zu geben. Es erinnert in Teilen ein bisschen an den VAR im Fußball. Mein erster Impuls, als ich das Bild zum ersten Mal sah, in echter Geschwindigkeit, auch da ist es so, dass die Zeitlupe vieles dramatisiert. Mein erster Impuls war: Was? Und dafür zwei Strafschläge? Ich fand die Strafe sehr hart und ins sehr Scharfe auch ausgelegt. Aber wenn man es in Zeitlupe guckt und wenn man genau hinguckt, dann kommst du nicht drum rum. Das ist die Krux an der Geschichte.
Ja, das sprechen wir doch dann 3, 4 Minuten über
Siehst
diesen
du?
Vorfall. Ja. Cam Young ist Zweiter geworden und Sam Burns, der vor der letzten Runde geführt hat, gemeinsam mit Ryan, oder war in der Final Grouping mit Ryan Fox, hat den dritten Platz belegt. Und DeChambeau, muss man schon sagen, wenn man diese zwei Schläge wieder abzieht, der wäre absolut im Rennen gewesen, dieses Turnier zu gewinnen. Müssen wir nicht
Ja,
sagen.
also war natürlich aber auch so, der war dann am Sonntag einfach nicht gut genug, und das war dann fast schon wohltuend ruhig um ihn.
Ja. Wer muss als nächster ein Major gewinnen? Gregor Birnert hat über Jahre mir immer gerne auch und völlig zu Recht Ludwig Aberg ans Herz gelegt, der immer nah dran ist, aber es eben nicht gewinnt. Oder ist jetzt schon wieder die nächste Generation? Ich meine, Aberg gehört dann noch zu der nächsten Generation.
Das ist
Und
die
wenn man
nächste
jetzt.
Generation. Also Aberg, der ist ja blutjung. Um den muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Da ist nicht die Frage, ob, sondern wann er ein Major gewinnt. Der war jetzt auch wieder einigermaßen nah dran. Tommy Fleetwood wäre natürlich die schönste Geschichte gewesen und ist auch wahrscheinlich der Golfer, der diesen unangenehmen Titel hat: Bester Golfer ohne Major. Das trifft immer irgendwie so einen, und der Titel rutscht dann halt so weiter, und das ist jetzt seit gewisser Zeit Tommy Fleetwood. Für den wäre es die absolute Traumkonstellation gewesen, weil der kommt aus Southport. Das ist der Ort direkt daneben. Der hat ja auch um den Sieg mitgespielt, aber wie so oft bei ihm am Sonntag ist er dann nicht in den Flow gekommen, und er hätte eine richtig niedrige Runde gebraucht, und die hat er halt nicht geschafft. Deswegen, also er ist eigentlich derjenige, der am ehesten einfach dran ist und sich das auch jetzt schon ja mehr als verdient hätte. Bei Sam Burns kannst du es mittlerweile aber auch sagen. Also der war jetzt speziell bei den US Open auch schon zweimal in Contention und ist auch jetzt nicht zum ersten Mal als Führender in die Schlussrunde gegangen. Hat es aber auch wieder nicht geschafft. Da gibt es immer so ein paar, die dafür in Frage kommen. Der in Anführungszeichen dringendste ist Tommy Fleetwood.
Ich sag mal so, solange Tommy Fleetwood zumindest gefühlt beim Ryder Cup, der Europäer immer im Rennen hält. Ich weiß nicht, wie sein Rekord ist, aber gefühlt ist er mit
Roy McIlroy
mittlerweile brillant. Und dann, gut, Tommy, dann verzichtest auf deinen Major. Jonas,
ich sehe es auch so.
Ja. Ja, es war wie immer eine Freude. Ich gebe das mal an Reiners weiter. Schauen wir mal, was Andreas Reiner daraus macht. Die einzige Frage ist, konntest du mit diesem ganzen Trubel, der natürlich bei The Open war, am Sonntag noch, konntest du ausreichend viel von diesem WM-Finale mitbekommen oder ist das nur in Teilen bei dir eingegangen?
Ich will nicht verhehlen, dass ich ich habe mich für Ryan Fox gefreut, weil das halt so eine fantastische Story ist und schätze ich auch ein guter Typ. Ich will nicht verhehlen, dass ein kleiner Teil meiner Freude darüber auch war, dass es halt kein Stechen gibt, weil er den Putt eingeloggt hat. Das hat es mir nämlich ermöglicht. Ich habe noch die Rede zum Weltfrieden von Tom Cruise vor Anpfiff. Die durfte ich noch miterleben. Auf dem Sofa sitzend, bei einem Dreilochstechen, und das ist bei The Open so, da wäre es natürlich eng geworden mit Anpfiff.
Naja, also Tom Cruise, wenn der seine Haare nicht färbt, dann weiß ich auch nicht. Das geht nicht in seinem Alter, dass man so schwarze Haare hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich heute übrigens, wer es sehen kann, mit der Robbie Williams Frisur, nur fliegen bei mir jetzt halt auch nicht gerade drei Flugzeuge drüber. Jonas, es war eine ganz große Freude. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 771.
Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 360. No, that's wrong.
Herrschaften, es ist die Big Show 771 und es geht weiter mit einem Mann, den ich zum letzten Mal live and in person gesehen habe, bei der Einkleidung der deutschen Olympiamannschaft für Mailand, Cortina und D'Ampezzo im vergangenen, im Februar war es, oder im Januar, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls Björn Jense vom DOSB. Grüß dich, Björn.
Moin, Jens, ich grüße dich auch und freue mich, dass ich mal wieder bei dir sein darf.
Ja, es ist die allergrößte Freude, weil am Wochenende stehen, oder nicht am Wochenende, also am erweiterten Wochenende stehen diese Finals wieder in Hannover an, im vergangenen Jahr Dresden und Umgebung. Jetzt Hannover, inwieweit, das ist meine erste Frage, ich weiß es wirklich nicht, aber inwieweit ist denn der DOSB da hier damit betreut, einen Austragungsort zu finden? Ich weiß, es gibt eine Veranstalterfirma, ein Unternehmen, das das Ganze veranstaltet. Aber wie ist da die Verzahnung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund?
Ja, die ist tatsächlich gar nicht vorhanden. Also wir sind in dieses Event nicht eingebunden. Das ist alles Sache von Hagen Bosdorf und seinem Team von der Finals GmbH. Die kümmern sich um Austragungsort, die kümmern sich um die Durchführung, die kümmern sich im Prinzip um alles. Wir sind als DOSB wohlwollender, sagen wir mal, Beobachter des Ganzen, weil wir natürlich uns freuen, dass unsere Athletinnen und Athleten da ein tolles Forum geboten bekommen. Aber wir sind in Orga und all das drumherum nicht eingebunden.
Das heißt also, du nimmst dir dort, du wirst vor Ort sein, hast du mir gesagt, du nimmst dir die Sportarten vor, die schon olympisch sind, oder ist das auch ein bisschen für dich vielleicht eine Möglichkeit, firsthand zu sehen, Leute, die es gerne werden wollten, olympisch?
Oder? Ja, also ich glaube, für uns generell ist das immer interessant zu sehen, wie sich so ein Format entwickelt. Das kann ja auch in gewisser Weise, wenn natürlich auf kleiner Flamme, aber immer auch Rückschlüsse liefern für das, was wir dann hoffentlich in ein paar Jahren dann vorhaben mit Olympischen und Paralympischen Spielen. Aber wir gucken. Also ich persönlich gucke sowieso, was mein Interesse angeht, immer auf alles. Also nicht nur auf olympischen Sport, sondern auch auf das, was abseits dessen passiert, weil der DOSB ja auch für die World Games zuständig ist, also für die Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Insofern, all das ist interessant. Wir haben aber auch am Rande des Ganzen einige Termine dann natürlich mit unserem Vorstand, mit unserem Präsidenten, wo ich dann auch in der Begleitung dabei sein darf. Insofern, ist das so eine Mischung aus Sport gucken und Termine wahrnehmen.
Das sind ja einige Klassiker dabei, muss man ganz klar sagen. Also olympische Klassiker, Gerätturnen zum Beispiel, Schwimmen, der absolute Klassiker. Dann aus deutscher Sicht finde ich, ich weiß gar nicht, wem ich es gesagt habe vor kurzem, aber ich war immer, jemand, der gemeint hat, boah, die rhythmische Sportgymnastik, ist das langweilig. Aber wenn man jetzt schaut, gerade Daria, ich versuche den Nachnamen gerade,
Varovolomejev, ja.
Genau, wenn man ihr zuschaut, es ist so gigantisch, es ist so großartig, absolut. Ja, es ist unfassbar eigentlich. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du alle Teilnehmerlisten, Teilnehmerinnenlisten auswendig kennst, aber ist der Erfahrung nach und dem Vernehmen nach, sind da auch wirklich die absoluten Spitzenkräfte am Start?
Das ist eine, sagen wir mal, eine Zugangsvoraussetzung, die Hagen-Bosdorf mit seinem Team ja auch gestellt hat, dass die Verbände dafür Sorge tragen, dass auf jeden Fall die Besten ihrer Sportarten antreten. Das kann natürlich nicht immer funktionieren, weil es natürlich auch Paralleltermine gibt. Als Beispiel kann ich den Triathlon nennen. Da läuft parallel zu den Finals jetzt ein Weltserienrennen in London. Und da ist natürlich eine Athletin wie Lisa Tertsch einfach aufgrund der Möglichkeiten, die sie hat, die Weltserie zu gewinnen, auch muss man verstehen, dass sie dann in London startet und nicht bei der deutschen Meisterschaft. Aber mit Laura Lindemann zum Beispiel ist da ja eine dabei, die auch Olympiasiegerin geworden ist 2024 in der Staffel. Die ist jetzt am Start in Hannover, respektive eigentlich am Steinhuder Meer, wo der Triathlon stattfindet. Aber das ist in anderen Sportarten auch so. Also da wird schon sehr Wert drauf gelegt, dass die Besten da sind. Und da wird man einige Namen auch haben. Also Beachvolleyball beispielsweise, ne, da sind Sinja Müller. Es ist in der Tillmann Svenja Müller am Start, aber auch Luisa Lippmann mit ihrer neuen Partnerin Melanie Paul. Da ist also, ich glaube, in ganz vielen Sportarten wird man da echt Leute sehen, die man kennt. Ja.
Wir haben uns das erste Mal, glaube ich, live in Person getroffen, 2022 bei den European Games in München. Am Königsplatz nämlich, wo Beachvolleyball gespielt wurde. Und das war ja eigentlich, klar, in Paris gab es damals das Konzept schon, wie sie es machen wollen. Und in Paris haben sie das dann gigantisch gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich da rausheben möchte, aber mir hat irgendwie fast das Radfahren dann am besten gefallen, dieser Anstieg rauf, wo die Leute, aber es war jede Disziplin, war wunderbar untergebracht, aber München hat das damals eben auch gemacht. Ist das jetzt die Tendenz, die man erst seit damals erkennt, und die man auch in Dresden gesehen hat, die man jetzt wahrscheinlich auch in Hannover wieder sehen wird, dass man eben Orte in Großstädten, die jetzt gar nicht, die nicht vorhergesehen waren für Sport, aber umwidmet, um es näher an die Leute heranzubringen? Oder ist das einfach etwas, was man übersehen hat? Hat London 2012 das auch schon gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Bei München und bei Paris weiß ich es. Und ich gehe davon aus, dass es in Hannover, wo es möglich wird, auch so sein wird.
Ja, es hat sich schon entwickelt. In London gab es ja auch durchaus ikonische Standorte, wenn man an Beachvolleyball war, glaube ich, bei der Horse Guard Parade und so. Also es ist immer schon so gewesen, klar, dass die Ansätze da waren. Es hat sich deutlich verstärkt, aber das muss man sagen. Also diese innerstädtischen Konzepte, die es beispielsweise in Hamburg beim Triathlon ja auch schon seit ewiger Zeit, in Anführungszeichen ewiger Zeit, gibt, dass man aber eben den Sport in die Innenstädte holt, um den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, auch dabei zu sein an der Strecke, vor allem auch ohne dafür bezahlen zu müssen. Weil das setzt ja die Schwelle so niedrig, dass man Menschen an den Sport heranführt, die ansonsten, siehe jetzt die FIFA-WM, sich so Tickets einfach auch nicht mehr leisten könnten. Und das ist sicherlich ist eine tolle Mischung, weil man so auch die Stadt, die jeweilige Ausrichterstadt, natürlich nochmal deutlich mehr in den Fokus rückt. Dresden hat das ja im vergangenen Jahr ganz toll gemacht, jetzt auch in Anlehnung an Paris. Auch die Innenstadt mit den tollen Kulturdenkmälern da super eingebunden in Hannover, werden sie es ähnlich machen. Da wird also auch auf dem Opernplatz wird Beachvolleyball gespielt, das Klettern ist da direkt, der Stabhochsprung findet dort statt. Im Rathaus kann man Breaking und BMX sehen. Das sind Sachen, wo man merkt, es geht in diese Richtung. Einfach auch solche Sportstätten, die keine ursprünglichen Sportstätten sind, einzubinden. Und ich finde das total cool, weil es, ja, du hast es richtig gesagt, in München, das war ja eine sensationelle Kulisse da. Und ich glaube, dass das definitiv die Zukunft prägen wird. Und ja, auch zu Recht, weil wie gesagt, man darüber auch nochmal die Leute ganz anders an den Sport binden kann.
Lass mich dazu abschließend noch fragen, ist Beachvolleyball so ein bisschen eine Klammer vielleicht, wo ich auf der einen Seite junge Leute reinhole, weil die das selbst probieren, wo auch immer. Es gibt ja genug Möglichkeiten, also ich weiß es nur von München, aber da weiß ich 3-4 Möglichkeiten, wo man Beachvolleyball ganz lässig spielen kann. Aber irgendwie ist es auch etwas, was ältere Leute wie ich sich anschauen und Beachvolleyball sich dann aber auch so traumhaft gut eignet, weil es jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz braucht. Kann man vielleicht sogar schon davon sprechen, dass Beachvolleyball ein bisschen ein Zugpferd ist für solche Veranstaltungen?
Naja, Beachvolleyball, wie du richtig sagst, es braucht nicht viel. Du brauchst ein bisschen Sand und du brauchst ein Netz und dann brauchst du 4 Menschen und einen Ball. Also klar ist das einfacher umzusetzen als andere Sportarten, die natürlich mehr Raum greifen. Du wirst wahrscheinlich niemals ein Gerätturn-Event irgendwo auf irgendeinen Platz bringen. Innerstädtisch, weil die Voraussetzungen dafür einfach andere sind. Du brauchst einen anderen Aufbau. Aber ja, Beachvolleyball ist da sicherlich Vorreiter, was das angeht. Sind jetzt allerdings auch das erste Mal tatsächlich im Finalsprogramm. Einfach weil die deutschen Meisterschaften natürlich gelernt am Saisonende sind, also Anfang September meistens, und hatten ja auch lange, lange Jahre einen festen Standort mit Timmendorfer Strand, der jetzt aber ja auch woanders sein wird. Aber um in diesem Finalsprogramm dabei zu sein, hat Beachvolleyball ja jetzt gesagt, wir tragen dort die Vereinsmeisterschaften aus. Das heißt, die Teams treten da ja jetzt nicht singulär an um den deutschen Meistertitel, sondern sie treten in Duos für ihre Vereine an. Und am Ende wird der Mannschaftsmeister gekürt. Und so ist das bei den Finals ja ein kleines, ich möchte mal sagen, so eine Experimentierküche, mit die ganz viele verschiedene Formate auch ausprobiert. Also du hast Schwimmen erwähnt, die deutschen Meisterschaften im Schwimmen regulär sind ja schon gewesen in Berlin. Das, was die jetzt machen, die haben eine neue Sprintrennen sich ausgedacht, in so einem Eliminationsformat, wo die gegeneinander antreten. Dann gibt's Lagenmeisterschaften, also im Prinzip auch da neue Formatideen, die man bei den Finals ausprobiert und darüber eben auch einfach eine Sichtbarkeit schafft. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Erfolgsrezept dieses Konzeptes, diese Möglichkeiten zu schaffen und das vor einem Riesenpublikum. Weil das, was ARD und ZDF da an den 4 Tagen bieten, das ist schon wirklich vergleichbar mit dem Aufwand, den sie auch für die ganz großen Events fahren. Und da wird der Sportfan, der nicht nach Hannover kann, sehr, sehr, sehr gut bedient mit sehr viel Live-Sport an diesen 4 Tagen.
Genau. Und letzte Woche haben wir mit Simon Jung gesprochen, mit Jan Lüdecke. Und Jan wird den Stadionsprecher geben für das 7er Rugby. Und Simon wird es kommentieren im Livestream. Und das 7er Rugby, das unter Anführungszeichen reguläre 15er Rugby ist schon auch gut, aber 7er Rugby ist so unfassbar dynamisch. Es macht so Spaß zuzuschauen.
Definitiv. Das kann ich nur unterstreichen. Ich liebe das auch. Und Rugby sowieso hat natürlich jetzt auch nochmal den kleinen Touch für die Rugby-Fans, dass wir jetzt einen Deutschen haben, der für die All Blacks spielt. Das zieht den Sport natürlich auch nochmal ein Stück nach vorne. Und ich glaube auch, 7er Rugby ist etwas, das hat sich jetzt auch in Hamburg durchgesetzt. Die haben ja die Europameisterschaft seit einigen Jahren dort. Und da waren jetzt in diesem Jahr auch ein Zuschauerrekord zu verzeichnen, weil ich auch das Gefühl habe, die Leute merken langsam, was für ein geiler Sport das ist.
Keine Frage. Ich habe dich nicht vorbereitet auf diese Frage, aber ich bin mir sicher, du wirst sie in den letzten Tagen, werdet ihr intern besprochen, wahrscheinlich schon in den letzten Monaten, aber als wir uns da Anfang des Jahres gesehen haben in München, da sind auch nordische Kombinierer zur Einkleidung gekommen, zur Olympia-Einkleidung. Und das wird in 3,5 Jahren nicht mehr der Fall sein. Gibt es da eine Timeline, wann man das als DOSB erfährt? Es hat sich ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass von einem Tag auf den anderen gesagt wurde, übrigens, ihr seid nicht mehr dabei. Es hat sich schon ein kleines bisschen abgezeichnet. Gibt es irgendwelche Einspruchsmöglichkeiten? Und wenn ja, macht das dann der Deutsche Skiverband? Ist das Aufgabe des DOSB oder muss man das dann einfach, weil man den Prozess kennt, hinnehmen und aufgrund von Aussichtslosigkeit sagen, das war's halt mal für die nordische Kombination.
Ja, also Einspruchsmöglichkeiten gegen diese Entscheidung gibt es keine. Natürlich, du hast recht, es hat sich abgezeichnet. Das war dem Sport natürlich auch bewusst, dass die Untersuchungen dort laufen. Das ist ja schon seit einigen Jahren bekannt, dass das IOC das beobachtet. Die machen ja ein umfangreiches Monitoring, wie werbewirksam sind die Sportarten, welche Verbreitung haben sie international und weltweit, wie ist die Aufmerksamkeit dann während der Spiele auch auf die Wettbewerbe. All das wird gemessen, wird evaluiert und am Ende fällt das IOC dann die Entscheidung, die wir aber auch nicht früher erfahren haben als alle anderen auch, nämlich erst im Zuge der Session vor ein paar Wochen, auf der es dann bekannt gegeben wurde, das Programm für 2030 und dass die nordische Kombination da eben leider nicht mehr dabei ist. Wir als DOSB haben sehr stark, auch während Mailand Cortina, den Weltverband und natürlich auch den Deutschen Skiverband bei ihren Bemühungen unterstützt, die nordische Kombination im Programm zu halten. Das ist nicht überraschend, weil neben Norwegen und den Österreichern sicherlich auch wir als Heimat dieser Sportart einfach auch natürlich ein Interesse haben, dass das weiter stattfindet, auch wenn wir leider in Mailand Cortina ja keine Medaille gewinnen konnten, in der NOCO. Trotzdem ist das natürlich ein herber Einschnitt, gar keine Frage. Wir sind mit den Verbänden in Kontakt, natürlich was auch das Thema Förderung angeht, wie es da weitergeht, das ist für die ja wahnsinnig entscheidend. Und das IOC hat ja auch klargestellt, dass das keine Entscheidung ist, die jetzt für immer gilt, sondern schon 2034 das neu oder für 2034 neu evaluiert wird und geschaut wird, wie entwickelt sich vielleicht der Sport jetzt auch in den kommenden Jahren, welche Möglichkeiten gibt es für die Rückkehr. Aber man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass es sicherlich schwierig wird, eine Entwicklung nachzuweisen, wenn man erstmal so ein Brett vor den Kopf gehauen bekommt und sich auch erstmal neu sortieren muss. Aber ja, wir können da nur unsere Unterstützung dahingehend zusichern, dass wir sagen, wir sind natürlich auch gewillt, die Veranstaltung, die es weiterhin geben wird, ja, bei den nordischen Skiweltmeisterschaften wird NOCO ja weiterhin Programm sein, natürlich auch entsprechend zu unterstützen und zu begleiten. Aber ja, es hat uns nicht unvorbereitet getroffen, aber nichtsdestoweniger natürlich auch stark enttäuscht. Ja, aber Einspruch ist da, was das angeht, nicht möglich. Wenn, dann müsste es der Weltverband tun, der das natürlich auch getan hat, aber irgendwann ist dann auch vorbei mit den Einsprüchen. Ja,
also nur ganz kurz noch zwei Gedanken. Ich habe letzte Woche mit Johannes Knut drüber gesprochen, aber ja, ich finde das von den Ressourcen her keine nachvollziehbare Entscheidung. Die Chancen sind da, es wird weiterhin Ski gesprungen werden, es wird weiterhin langgelaufen werden. Also die nehmen niemanden irgendwas weg. Und wenn ich von Interesse her schaue, dann, ja, ich finde diese Sportart, wenn du sagst, es ist ein Brett jetzt, dass die, und die müssen sich neu erfinden, das ist für mich eh schon fast ausgereizt, ja, was die haben wir versucht, sich neu zu erfinden mit einigen neuen Wettbewerben. Und ja, es ist halt schwierig. Es ist schwierig, aber mir fallen auch noch drei, vier andere Streichkandidaten ein, aber schwierig.
Ja, und muss man dem IOC zugestehen, dass es den Blick weltweit richten muss. Und natürlich kann man da sagen, nordische Kombination ist jetzt sicherlich eine Sportart, in der weniger Nationen in irgendeiner Form Medaillenchancen haben oder auch überhaupt nur teilnehmen, als es in den klassischen Wintersportarten der Fall ist. Das ist so. Wir werden das aber auch im Sommerprogramm beim IOC jetzt verstärkt sehen. Die haben ja schon angekündigt, dass sie ausdünnen wollen und auch müssen. In Los Angeles ist das Programm ja wirklich ziemlich ausgeweitet und das soll ja schon für Brisbane doch wieder deutlich schlanker werden und auch da wird es Härtefälle geben. Dann wird man natürlich sehen, wen es dann erwischt. Und ja, natürlich kann man streiten, warum geht die NOCO raus und warum kommt Ski Mountaineering dafür rein und bleibt auch drin. Aber auch da, wenn das IOC da eine Zukunftssportart drin sieht oder auch Freeride jetzt ins Programm nimmt und sagt, das ist etwas, womit man vielleicht die jüngeren Menschen mehr erreicht oder so, dann ist das zunächst mal natürlich zu akzeptieren und wird auch immer wieder vorkommen. Denn gerade dieses Modernisieren eines Sportprogramms, das ist natürlich ein Faktor, den man auch angesichts des veränderten Nutzerverhaltens nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Aber ja, ich bin da natürlich bei dir als Traditionalist. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die NOCO im Programm bleibt und die Frauen dazugekommen wären.
Ja, jetzt hat der Björn natürlich ja auch noch ein Stichwort gegeben, worüber ich mich eine halbe Stunde aufregen könnte, nämlich Freeride, was überhaupt nicht geeignet ist für Olympia, weil ich habe jetzt am Wochenende erst mit jemandem gesprochen, die organisiert ein Freeride-Event und die sagt, es gibt 5 Tage im Jahr, wo das möglich ist. Und aufgrund der Wetterverhältnisse, dass genug Schnee da ist und wie gesagt, ich könnte mich da maßlos drüber aufregen, tue es aber nicht. Oder vielleicht tue ich es an anderer Stelle. Björn, ganz, ganz herzlich, ich lasse es raus, ja. Björn, ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Spaß in Hannover. Ich bin mir sicher, du wirst die richtigen Entscheidungen treffen, aber das ist das Schwierigste. Dass man die richtigen Entscheidungen trifft, das war damals in München ja auch so.
Die einzige richtige Entscheidung, Jens, ist doch, dass man hinfährt.
Ja.
Einfach hinfahren. Und dann kann man eigentlich nichts falsch machen, weil egal wo du hingehst, du siehst auf jeden Fall geilen Sport und hast Spaß. Die Stadt wird voll sein, die Atmosphäre wird mega sein. Insofern, das ist die einzige Entscheidung, die ich treffen muss. Und die wird mir sogar abgenommen, weil ich teils beruflich da auch hinfahre. Insofern, ich bin fein mit der
Sache.
Wenn
für jemanden nicht gilt, Augen auf bei der Berufswahl, dann ist es Björn Jensen, der hat alles richtig gemacht. Kurze Pause in der Big Show 771. Danke, Björn.
Ich danke.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 771 und es geht weiter. Heute, ich möchte sagen, in Doppelbesetzung, wie nur er es kann. Christoph Leuchtenberg vom SED, noch ist er alleine, aber zur Tour de France kommt dann möglicherweise auch der Sportskamerad Kaiser dazu. Grüß dich, Leuchte.
Danke für die Drohung. Hi, aus Köln.
Ich habe gerade vorhin mit Björn Jensen gesprochen vom DOSB, der in Hannover sein wird, eigentlich nur als Beobachter, abgesehen davon, dass es dort auch ein paar Meetings gibt für den DOSB, aber diese Finals werden ja veranstaltet von der entsprechenden Veranstaltungs GmbH, aber wieder mal ist es nicht so, dass die Olympischen, ich habe 3 olympische Kerndisziplinen, das ist Geräteturnen, das ist Schwimmen und das ist Leichtathletik. Und die Leichtathletik ist eben nicht in Hannover, sondern die ist, glaube ich, in Bochum. Du wirst dort sein. Good for you, aber warum haut man diese Riesendinger nicht zusammen?
Naja gut, Schwimmen ist halt konsequent nach Berlin vergeben, wegen der idealen Ausrichtungsstätte dort. Und in der Leichtathletik hilft es ungemein für seine Sportart, wenn man ein Stadion in der Laufbahn hat. Und ja, da sind wir mittlerweile in Deutschland relativ dünn besetzt. Die Zeiten, wo man eine deutsche Meisterschaft auch mal im Berliner Olympiastadion austragen konnte, auch damals bei den Finals, die sind leider vorbei. Da kriegt man den Laden nicht mehr voll. Ansonsten ist so die München Olympiastadion auch viel zu groß. Ja, und dann haben wir die nächste Kaste mit Nürnberg, fast 40.000 Zuschauern, war die DM auch schon mal. Mittlerweile auch zu groß und dann ist man so ein bisschen dann eben schon in dieser Größe Braunschweig, was ein bisschen näher an Hannover wäre, eigentlich auch noch deutlich größer ist und dann hat man halt diese schnuckligen Zuschauerzahlen von 15.000 bis 20.000. Dazu zählt dann eben auch Wattenscheid. Vergangenes Jahr war es in Dresden, nicht im Rudolf-Fabich-Stadion, sondern in dem etwas kleineren Leichtathletik-Stadion, auch sehr schön. Und jetzt hat man eben ein relativ vollbesetztes Stadion in Wattenscheid, die Lohr Heide, wo einst auch Bundesliga-Fußball gespielt hatte, als die Familie Steilmann noch Anziehsachen hergestellt hat mit Marek Lesniak und Suleiman Sané. Also die haben keine Anziehsachen hergestellt, sondern die haben Fußball gespielt.
Wer weiß.
Ja? Der Vater von Leroy Sané. Und dementsprechend ist man da jetzt und hat den Laden einigermaßen ausverkauft. Es gibt ein paar Restkarten, das heißt, es wird eine schöne Atmosphäre und ja, das wird eine schöne Veranstaltung.
Suleiman Sané, dem österreichischen Fußballfan, natürlich bestens bekannt, weil er auch in Tirol gespielt hat. Und zwar überragend in Tirol gespielt hat. So, der war einfach zu schnell für die österreichischen Verteidiger. Kicken konnte auch ein bisschen, was manchmal auch hilft beim Fußball. So, warum sind diese Karten weggegangen, Leuchte? Wen sollte man da sehen? Niklas Kaul wird nicht da sein, davon gehe ich aus, oder macht er beim Speerwerfen mit? Gina Lückenkämper weiß ich nicht. Warum sollten Menschen sich die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik anschauen?
Gina Lückenkämper ist dabei. Ich habe jetzt nicht auf die Startliste geguckt im Speerwurf, ob Niklas Kaul dabei ist. Das müsste ich noch nachholen. Ansonsten haben wir natürlich gerade in der Leichtathletik ein, ja, fachlich sehr kundiges Publikum in Deutschland. Das hatten wir auch zuletzt beim Thinkcamp in Ratingen, wo der Laden auch einigermaßen voll war. Also man hat dann auch ein Publikum, was nicht unbedingt so auf Eventies bezogen ist, sondern man hat da wirklich sehr, sehr viele Leute, die es auch bis hinunter in die Breite interessiert. Und wir haben nun mal, auch wenn sich die deutsche Leichtathletik etwas weiterentwickelt hat, schon diverse Top-Leute. Also wir sind jetzt ein bisschen aus diesen Zeiten raus, wo unsere Leichtathletik vornehmlich aus Werfer und Werferinnen von der Statur eines Heizkörpers bestand. Die Zeiten, Johannes Vetter ist noch aktiv, fehlt aber jetzt hier verletzt, der ehemalige Speerwurf-Weltmeister. David Storl ist längst in der sportlichen Rente, Christina Schwanitz ist auch nicht mehr dabei. Gut, da haben wir natürlich noch mit Yemisi Mabri, wie sie zu ihrer Heirat heißt, eine Kuhstoß-Olympiasiegerin, ja. Aber ansonsten ist es in den Wurf- und Stoßdisziplinen recht dünn geworden. Dafür boomt es jetzt erstaunlicherweise im Laufen, wo wir wirklich Top-Leistungen gerade bei den Männern haben, wie wir sie seit vielen Jahren nicht mehr gehabt haben und die auch international wirklich wertvoll sind.
Das heißt, wir sprechen hier über 3000 Meter Hindernis, glaube ich, vornehmlich. Worüber sprechen wir noch?
Zum Beispiel über 3000 Meter Hindernis, wobei da noch nicht klar ist, ob unser Europarekordler Frederik Ruppert in Wattenscheid, es war zumindest heute Morgen nicht klar, ob er da die 3000 Meter Hindernis läuft oder die 5000 Meter, wo er ja auch in dieser Saison schon unter 13 Minuten gelaufen ist. Oder ob er sich dann schon das große deutsche Duell mit Karl Bebendorf zu Gemüte führt. Wir haben die 400 Meter Hürden der Männer, wo am vergangenen Samstag Emil Akyekum den deutschen Rekord von Harald Schmid, den dieser erstmals sich 1977 gesichert hat, die Älteren wissen Bescheid, und den er quasi bis 1987 stetig verbessert hat, respektive er hat, bevor es jetzt wieder klugscheißende Meinungen gibt, die hat wieder viel Recht haben, er hat 1982 und 1987 den bis zum vergangenen Samstag geltenden Rekord zweimal erzielt, unter anderem 87er im legendären WM-Finale in Rom, als Dritter hinter Edwin Moses, der damals 200stel vor Schmid und dem zweitplatzierten Danny Harris lag. Das war ein legendärer Abend in Rom. Und danach haben sich da wirklich fast vier Jahrzehnte lang deutsche Hürdenläufer die Zähne ausgebissen und sowas. Und bis jetzt Emil Akyekum, der Berliner, am Samstag in der Diamond League in London 300stel schneller war. Das ist schon eine Top-Leistung. Gut, wir haben ihn in Birmingham, da wird er sich mit Carsten Worm messen müssen. Das ist, solange der Typ gesund bleibt, noch einigermaßen aussichtslos. Aber dahinter ist das auch schon sehr viel wert. Wir haben die Mittel- und Langstrecken mit einem Robert Falken, der ebenfalls in London den deutschen Rekord durch die Meile verbessert hat und im Vorbeilaufen die Zwischenzeit über 1500 Meter noch verbessert hat. Wir haben die 3000 Meter Hindernis, nicht die 3000 Meter Hindernis, wir haben die längeren Strecken, 5000, 10.000 Meter, 10.000 steht jetzt nicht auf Programm, aber die 5000 mit Mo Abdillahi, der da auch deutscher Rekordler ist, der sich dieses Jahr auch den deutschen 10.000 Meter Rekord von Dieter Baumann geholt hat. Wir haben zum Beispiel auch die 100 Meter der Männer mit Owen Ansa, der allerdings da jetzt ein bisschen, ich denke mal, auf die gesagt, wäre es noch gekommen, der da jetzt natürlich ein bisschen so Schrödingers Sprinter ist, der irgendwie derzeit so ein bisschen gesperrt wie nicht gesperrt wirkt, je nachdem, was in der Kiste drin ist. Das ist eine sehr unschöne Gemengelage.
Ja, also es ist ganz schwierig. Ich habe mir das durchgelesen und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist er kurzfristig zu einem Diamond League Meeting eingeladen worden und deswegen haben ihn oder er ist in dem Moment, wo er kontrolliert werden sollte, ist er angeblich aufgebrochen, korrigier mich bitte gleich, zu diesem Diamond League Meeting, was ihm wichtig war, weil er da als Ersatzmann reingerutscht ist. Und das gilt jetzt als verweigerte Dopingprobe mit einer möglichen Sperre bis zu 4 Jahren. Wo bin ich falsch abgebogen?
Letzten Endes bist du da komplett auf dem richtigen Dampfer. Also er ist in dieses Feld der Diamond League in Monte Carlo kurzfristig reingerutscht, und wenn man sich normalerweise ansieht, wer in diesen Diamond League Feldern läuft, ist in der Regel kein deutscher Sprinter. Das heißt, so eine Chance ist natürlich top für einen jungen Mann aus Deutschland, der die Saison den deutschen Rekord auf 9,98 Sekunden gedrückt hat. Das wollte sich nicht entgehen lassen, ist dann relativ hektisch aufgebrochen, war dann dummerweise kurz vorm Aufbrechen nochmal auf Toilette und quasi vor der Haustür kam ihm dann der Dopingkontrolleur entgegen. Außerhalb des Zeitfensters, man hat in diesem Adam-System immer jeden Tag 60 Minuten, wo man quasi vorher hinterlegen muss, wo man sich an diesem Tag befindet, damit der Kontrolleur einen findet. Heißt aber nicht, dass der Kontrolleur ihn nur in diesem Zeitfenster besuchen darf. Er hat nur außerhalb dieser Zeitfenster keinen Anspruch darauf, den Sportler anzutreffen. Das heißt, wenn Owen Unser ein paar Minuten vorher zum Flughafen aufgebrochen wäre, hätten wir jetzt nicht das Problem. Jetzt hat er ihn angetroffen und dann darf er diese Dopingprobe nicht verweigern. Da gibt es nur die sogenannten zwingenden Gründe. Die liegen allerdings nicht vor, wenn da irgendwie ein Wettkampf ansteht. Das ist dann halt, er hätte es schlichtweg, also die Geschichte, die er da erzählt, die ist absolut glaubhaft. Es gibt da keinen Grund, ihm da irgendwie irgendeine Dopingabsicht oder Verschleierungsabsicht zu unterstellen. Ist nun jetzt leider Gottes herzlich egal. Er hätte diese Dopingprobe abgeben müssen, weil es gibt gute Gründe, warum die Anti-Doping-Agenturen dieses Vorgehen schützen, damit man gar nicht erst irgendein Einfallstor öffnet, indem man sagen kann, nee, jetzt Dopingprobe passt mir gerade gar nicht. Und dementsprechend reagieren die ganz strikt da. Man müsste jetzt probieren, eben diese zwingenden Gründe nachzuweisen, was einigermaßen aussichtslos ist, oder irgendeinen Formfehler. Aber beides ist im Moment relativ aussichtslos. Also ich sehe da einigermaßen schwarz für Owen Unser. Und du kennst es ja auch vom Tennis, Margarita Vondrousova ist natürlich bei einem ähnlichen Vergehen jetzt für 4 Jahre gesperrt worden. Und das wäre natürlich wirklich, wirklich übel. Das Regularium sieht allerdings vor, wenn jemand nicht positiv getestet wurde, sondern bei einer solchen Verweigerung, wird zwar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien, aber keine sofortige Suspendierung ausgesprochen. Heißt, am Samstag darf und wird wohl auch, so ist mein Stand, Owen Unser in Wattenscheid laufen. Dieses Verfahren, was da läuft, das wird sicherlich nicht vor der EM in Birmingham, die beginnt am 10. August, abgeschlossen sein. Dementsprechend ist jetzt die große Frage, wie reagiert der Deutsche Leichtathletikverband? Nominiere ich ihn dann? Lass ihn vielleicht die Staffel laufen? Keine Ahnung, was dafür Konsequenzen drohen können, wenn dann doch diese Sperre eventuell sogar rückwärts ausgesprochen wird. Das ist eine sehr, sehr unschöne Situation und ähnlich der Causa Victoria Karl. Gut, die wurde natürlich wirklich positiv getestet, aber sowas, was natürlich eine Karriere, die gerade richtig in Fahrt kommt, sehr, sehr ausbremsen kann. Und wenn es schlimm läuft, wird er nicht mit 18 Monaten wie Victoria Karl davonkommen.
Es ist natürlich jetzt, es ist ja vorgezeichnet, wenn er denn gesperrt werden sollte, dass er zum Kass geht. Ich weiß nicht, ob Margarita Vondrousova zum Kass gegangen ist. Und dann besteht ja immer irgendwo die Aussicht, dass die Strafe wenigstens halbiert wird. Aber es ist wurscht, Owen Unser ist 25 Jahre alt. Wenn ich es richtig gesehen habe, da bricht ja alles zusammen. Da bricht ja richtig alles zusammen. Und wie du sagst, man möchte ihm keine, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber so sind nun mal die Regeln. Und das ist grundsätzlich eine Scheißsituation, Leuchte, wenn du mir das erlaubst.
Richtig. Sein Handeln ist menschlich komplett nachvollziehbar. Allerdings natürlich ist die NADA auch dafür da, ihre Regularien zu wahren. Und gerade das ist eine Sache, wo sie überhaupt keinen Spaß versteht. Und das natürlich, die Historie lehrt es aus gutem Grund. Wir haben Radsportler schon gehabt, die im Team vor Dopingproben über die Landesgrenze geradelt sind. Und Leute, die sie im Kofferraum irgendwo haben rausfahren lassen. Und dementsprechend muss es wirklich sehr, sehr gute Gründe geben, um eine Dopingprobe zu verweigern. Also wenn beide Arme fehlen und das Blut schon aus der Nase rauskommt, ja, aber mein Flieger Richtung Monaco geht oder ihr dem wo hingeflogen ist, sondern nach Nizza, das ist leider kein Grund dafür. Und ich befürchte, that's not gonna end well.
Ja, also man sieht, Christoph Leuchtenberg ist mit den Rittern der Kokosnuss aufgewachsen, ja, mit der kleinen Fleischwunde, die es links und rechts dann gab. Bei John Cleese war es, glaube ich. Eine Sache noch, weil du sagst Birmingham und Nominierung. Gibt es jetzt hier bei dieser Europameisterschaft auch Normen, die man schaffen muss? Werden die deutschen Meister automatisch nominiert? Wie gibt es denn eine Grundregel?
Es ist eine Platzierung der deutschen Meisterschaften. Bis zu 3 Leute darf man nominieren. Staffel natürlich mehr. 3 Leute in der Staffel ist ein bisschen wenig. eine Kombination aus Platzierung bei der DDM, der deutschen Bestenliste und eben einer Normerfüllung. Die Normen sind seit längerem bekannt. In manchen Disziplinen wird es dann auch eventuell keinen deutschen Starter geben, weil es einfach vom Niveau her dann nicht reicht. Aber man braucht eine gewisse Norm, ja.
Okay, dann lass uns hier kurz pausieren. Schauen wir mal, ob Kaiser dazukommt. Der, ich weiß gar nicht, ob er noch bei der Tour de France ist oder schon heimgefahren ist nach dem Sturz von Florian Lipowitz. Wir werden es gleich erfahren nach einer kurzen Pause.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
So, wir warten noch auf Sebastian Kaiser. Das heißt, wir warten nicht, wir machen jetzt einfach mal weiter. Vielleicht kommt Sebastian noch dazu. Leuchtet mir gerade gesagt, er hat in größerem Bild gesehen als Ralf Denk. Mit anderen Worten, Sebastian Kaiser ist noch bei der Tour de France. Da gibt es jetzt einiges aufzuarbeiten seit letzten Donnerstag, wo wir gesprochen haben, Leuchte. Und das sind... Es ist mal diese eine Bergetappe, die Remco Evenepoel gewonnen hat. Ich habe mir gedacht, als ich Remco das erste Mal, du hast ihn ja live gesehen, ich habe ihn im TV gesehen, als er zur Tour gekommen ist, er sieht deutlich schmäler aus als in den letzten Jahren. Also der Junge hat Gewicht verloren, sicherlich auch, damit er in den Bergen besser mitkommt. Und diese eine Etappe, ich weiß nicht, hat ihm die Pogacar geschenkt, weil er unbedingt wollte, dass Del Toro keine Zeit verliert. Damals war Florian Lipowitz ja noch mit dabei. Wie gut ist Remco, der dann natürlich auch das Zeitfahren gewonnen hat?
Jetzt warst du gerade eingefroren, aber wie?
Okay, die Frage ist, wie gut ist Remco auf dem Berg, der dann auch das Zeitfahren gewonnen hat?
Ja, also er ist auf dem Berg in einer Form, wie man ihn eigentlich schon vor 2 Jahren mal gesehen hat, als er da Gesamtdritte der Tour war. Er ist, das hast du richtig gesehen, er ist deutlich dünner als zuletzt. Also man sagt, es sind ungefähr 4 Kilo. Und das ist halt, ne, also wir sind jetzt auch nicht irgendwie bei The Biggest Loser, wo es darum geht, von 183 Kilo auf 179 runterzukommen, sondern in dem Bereich sind 4 Kilo, wenn man ohnehin schon, dass es doch nicht unbedingt als vollschlank gilt, dann doch schon relativ schwer abzuarbeiten, gerade wenn man ohnehin am Limit agiert. Und das merkt man. Es ist analog zum Skispringen, da kann es auch mal sein, dass man das entscheidende Kilo zu viel verliert und dann an Substanz verliert, die man nie mehr gut machen kann, weil es der Körper einfach nicht hergibt. Die Kunst ist eben halt, Gewicht verlieren bei Watterhalt oder bei weitgehendem Watterhalt. Und das, was er im Moment treten kann, bei geringerem Gewicht, das haben wir jetzt auch im Zeitfahren gesehen, das haben wir vorher bei den Bergen gesehen, das ist aller Ehren wert. Er hat natürlich nicht die Fähigkeiten am Berg, die ein Pogacar hat. Und die wird er auch, ja, vielleicht wenn er mal 34 Kilo wiegen sollte, ja. Aber die wird er so schnell nicht erwerben. Aber im Moment ist das, glaube ich, der beste Remco Evenepoel, den man sich derzeit bei einer großen Rundfahrt vorstellen kann. Von der Form, von der Physis und auch von der Frustiertheit, ja.
Wenn ich meine Timeline noch richtig hinbekomme, dann war das doch die Etappe, vor der um 2 in der Früh bei Vingegaard Dopingkontrolleure vor der Tür gestanden sind, bei Pogacar ein paar Minuten später oder waren es ein paar Stunden später, aber auch in der Nacht. Und jetzt schreibt der Johannes Aumel in der Süddeutschen Zeitung, sowas ist ja nicht unbegründet, dass die das machen.
Ja, also normalerweise gibt es feste Zeitfenster für solche Kontrollen, um natürlich auch einem Sportler da diesen Schlaf zu ermöglichen. Also die haben ohnehin ja einen sehr, sehr eng getakteten Ablauf dort und deshalb probiert man normalerweise ihnen eben diese Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens eben zumindest mal als Nachtruhe zu geben. Wenn man dann wirklich in der Nacht, ich will jetzt nicht von der Razzia sprechen, aber dann doch schon sehr, sehr gezielt da vorstellig wird, würde man normalerweise einen konkreten Verdacht vermuten. Und diese Nachtkontrollen, die haben ja durchaus eine Bewandtnis. Es hat sich Jonathan Wouters, früherer Ex-Profi, früherer Doper, heute bei Education First angestellt, da auch mal hingestellt und gesagt, ja, Verständnis für solche Kontrollen, wenn wir die vor 25 Jahren gehabt hätten, dann wären wir alle, inklusive ihm selber, aufgeflogen, dann hätte man dem Radsport einiges erspart. Ich weiß jetzt nicht, was der konkrete Verdacht dieser Kontrollen war, weil es ja, wie es aussieht, alle Top-Teams erwischt hat oder ob man einfach nur mal was aufscheuchen wollte. Aber eigentlich ist nicht vorgesehen, bei einem nicht näher begründeten Generalverdacht solche Maßnahmen zu treffen.
Ich glaube, ich habe was von Wachstumshormonen gelesen. Da hätte ich mal jetzt die übergeordnete Frage, die du wahrscheinlich beantworten kannst. Kann man die Wachstumshormone überhaupt nachweisen?
Ja, die kann man nachweisen. Ich bin jetzt allerdings der Meinung, dass wir im Radsport von diesen ganz plumpen Dopingmethoden wie Wachstumshormonen, was soweit ich weiß, ich bin jetzt wirklich kein Fachmann, einigermaßen einfach nachzuweisen ist, oder Anabolika oder sonstigen wirklichen Klembutterol-Scherzen eigentlich weg ist. Und dann, wenn man es macht, dann doch mit sehr milden Dingen erledigt. Oder, und ich eigentlich erstmal ausgehe, dass diese Top-Teams bis haarscharf an die Grenze des Erlaubten gehen und sobald diese Grenze wieder ein bisschen justiert wird, dann sie wieder neu justiert. Also ich bin davon ausgegangen und davon gehe ich weiterhin aus, dass der Radsport, da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber dass der Radsport als solches nicht mehr mit dem von vor 20, 25 Jahren zu vergleichen ist. Und deshalb wundern mich jetzt eigentlich Maßnahmen, die ebenso sind wie in diesen Jahren damals.
Ja, Festina, sage ich da nur, ist so ein Stichwort, wo sich die Älteren dran erinnern können. Ja, und nach dieser Dopingkontrolle, ein paar Stunden später, hat Jonas Vingegaard, ist er gestürzt. Ich weiß gar nicht, ob man irgendjemand die Schuld geben kann an diesem Sturz. Ja, also Tadej Pogačar selbst hat gesagt, okay, er möchte jetzt auch keinen direkten Zusammenhang herstellen, aber vielleicht hat das ja auch eine kleine Rolle gespielt, eine Sekunde unaufmerksam. Und Vingegaard scheint aber Leuchte sofort gemerkt zu haben, das hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich es nochmal probiere am Radl, da ist was kaputt und das ist bei ihm das Schlüsselbein gewesen. Also der hat das schnell, er musste es akzeptieren, aber er hat auch keine Versuche gemacht, es zu probieren dann weiter.
Ja, vollkommen richtig. Also die solche Verletzung, das war gestern auch bei Florian Lipowitz der Fall, das war bei gerade der Fall, die merkt man schnell. Also das ist dann auch für den jeweiligen Radprofi. Ich hatte zum Glück noch keinen Schlüsselbeinbruch, aber was man dann von den Leuten hört, das ist relativ schnell zu erkennen. Es gibt diverse, wenn es mal ein bisschen angebrochen ist, dann fährt man vielleicht noch weiter, aber das merkt man sofort, indem die ganze Bewegungsfähigkeit des Arms dann eingeschränkt ist. Und ja, das war, ja, Jonas Vingegaard gehört halt zu den Leuten, die einigermaßen oft stürzen. Das ist überhaupt jetzt nichts Ehrenrühriges. Er hat einige Male wirklich Pech gehabt. Und das ist halt in der Häufung, damals dieser schwere Sturz, ich glaube, da war der Baskenland-Rundfahrt war es im vergangenen Jahr, wo er sich dann nur knapp noch, oder Katalonien, eins von beiden, wo er sich nur knapp vorher für die Tour noch wirklich wieder aufs Rad gequält hat. In der Szene kann er überhaupt nichts machen. Der Fehler ist halt vorne in seinem Zug, weil Viktor Campenaerts ist eigentlich ein unfassbar erfahrener Rennfahrer und der genau für diese Position geschaffen ist. Einfach zu schnell auf der falschen Linie, wie auch immer, in diese Kurve reinfährt. Und diese Kurve war weitaus tückischer als jetzt die Lipowitz-Kurve. Und dann bist du dahinter nur Passagier. Und dann, Del Toro fliegt ja auch über diesen Haufen. Und wenn Pogačar in dieser Position fährt, erwischt ihn auch. Pogačar stürzt halt deutlich weniger als manche anderen Top-Leute. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das letzte Rennen, wo er Did Not Finish hatte, war Lüttich-Bastogne-Lüttich 2023. Seitdem ist er trotz seiner Fahrweise, trotz seiner sehr aggressiven Fahrweise und die immer auf Sieg ausgerichtet ist, immer ins Ziel gekommen. Und das spricht auch viel dafür, was er also auf dem Rad kann. Er ist danach bei der Tour de France auch nochmal gestürzt. Zweimal sogar. Das war einmal in der Abfahrt. Oder was davor? Also ich glaube, diesen Abfahrtssturz hinter bei der Verfolgung von Jonas Vingegaard. Und es gab im vergangenen Jahr diesen Sturz auf den Bordstein in Toulouse. Das war auch reines Glück, dass er da weiterfahren kann, weil da kann ihm genau auch das passieren, was Vingegaard passiert, was Lipowitz passiert. Aber wie heißt es schön, immer Glück ist auch Können. Also da ist wohl eine Zwischenzeit. Und Florian Lipowitz gehört auch zu den Fahrern, die relativ wenig stürzen. Er ist auch, glaube ich, das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren bei einer Etappe nicht ins Ziel gekommen, aber wenn nicht ins Ziel gekommen, weil er gestürzt ist. Und das ist bemerkenswert, weil er ja ein Späteinsteiger ist, der sich natürlich erstmal mit diesen ganzen Basics vertraut machen muss, wenn das nicht ganz so natural ist. Und das ist ja das große Problem, was immer Primoz Roglic hatte, weil er relativ später eingestiegen ist. Da fehlt es ein bisschen an dieser Selbstverständlichkeit. Und da fällt er sich auch genau sehr, sehr gut auf dem Rad. Aber auch da bei seinem Sturz, jetzt klar, es war ein reiner Fahrfehler. Die Kurve war jetzt nicht brutal schwierig. Vielleicht ist da was bei der Besichtigung schiefgelaufen. Er fährt schlichtweg mit einem viel zu hohen Tempo da rein und er kann diese Kurve einfach so nicht mehr nehmen. Und dann ist diese Tour vorbei. Das ist halt immer dieses Maß zwischen, welches Risiko kann ich gehen. Vielleicht bin ich im Moment unaufmerksam, ich bin am Limit. Dann erwischt es ihn. Das ist jetzt kein generelles Sicherheitsproblem. Vielleicht kann man an der Absperrung rummäkeln. Ralf Denks sagte, das ist mehr so Kirmesrennen Raubling, wie das da war. Ja, nun, aber ja, wenn er die Kurve bekommt, haben wir das Problem nicht.
Sebastian Kaiser ist dazugekommen. Sebastian, das ist überhaupt kein Thema. Hast du mit Ralf Denk nochmal drüber gesprochen? Also Leuchter meinte gerade vorhin, er hat dich größer im Bild der ARD gesehen als Ralf Denk persönlich. Das kennen wir ja von den Australian Open, wo du in den Katakomben vor Sascha Zverev hergegangen bist und man Zverev gar nicht gesehen hat hinter dir. Also, wie
ja. Ja, wir haben gesprochen. Das, was ich jetzt gerade von Leuchte mitbekommen habe, ist ja im Grunde genommen auch so. Also Ralf Denk hat es auch sehr deutlich gesagt, es gibt nur einen Schuldigen und das ist nun mal Lipo selbst, wenngleich man intensiv diskutieren kann, ob die Kurve so abgesichert war, wie sie hätte abgesichert sein sollen. Also es geht darum, er ist ja zu schnell in die Kurve gefahren. Aber es ist auch so, dass es hat mich sowieso gewundert, als ich die Bilder das erste Mal schon gesehen habe, dass dieses Absperrgitter mit diesen gelben Matten oder was immer das ist, vielleicht sind die auch aus Plastik, keine Ahnung, dass die auf dem Bürgersteig stehen und nicht praktisch davor, sodass der praktisch ja, wenn er über, ja, der ist ja wie so ein Puck, ist der ja über diese Straße geschlittert. Und wenn er da voll mit, ich hatte erst gedacht, das ist noch viel schlimmer, weil das von oben so aussah, als prallt er zuerst mit dem Kopf gegen den Bordstein. Und da sind wir ganz schnell beim Genickbruch. Und das mag man sich gar nicht vorstellen. Es war dann in Anführungsstrichen nur die Schulter, mit der er dann so richtig dagegen geprallt ist. Aber das ist im Grunde genommen eine Geschichte, wo man sagt, ja, hätte man drüber diskutieren können. Allerdings, die hatten auch wenig Zeit, sich diese Etappe anzuschauen. Also die haben, das hat Ralf Denk nochmal ausführlich gesagt, sie hatten da keine großen Zeitfenster am Wettkampftag selbst, nicht mal eine Stunde. Dann hatten sie auch am Tag davor nicht so richtig die Möglichkeit, das ausführlich zu machen. Und wenn du das kannst, sieht es natürlich anders aus. Es gibt ein Video bei X, da stand einer genau an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der hat praktisch, du siehst das Red Bull-Auto noch vorbeifahren und dann kommt der Lipowitz angeschossen und knallt dagegen die Bande oder gegen den Bordstein. Und dann hat derselbe Typ auch noch gefilmt den Pogacar, der inzwischen natürlich über Funk die Warnung bekommen hat, pass auf, da ist es richtig heftig in der Kurve. Und da sieht man, und das gibt es dann auch in Zeitlupe, dass der wirklich so viel mit seinem Reifen am Bordstein vorbeifährt. Pogacar. Also das sind zwei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, atemberaubende Videos und wo dann tatsächlich auch Millimeter zwischen fünften Toursieg und dramatischem Aus, obwohl ich auf einem super Weg war, Richtung Podium liegen. Ne? Also das ist der eine Klinik, der andere Paris, Champs-Élysées, hoch die Tassen. So viel. Das ist in einer gewissen Art und Weise auch nicht falsch zu stehen, aber die Faszination des Radsports.
Was wird Pogacar jetzt machen, Leuchte, denkst du? Ich meine, der ist ja nicht der Typ, der jetzt sagt, jetzt fahr ich's, I play it safe. Oder vielleicht doch bei den Abfahrten. Also so wie er beim Tourmalet da runtergefahren ist, wird er es wahrscheinlich nicht mehr machen, dass er jetzt noch eine halbe Minute auf Remco rausholen muss, weil es sind ja mehr als 4 Minuten, die er Vorsprung hat.
Naja, er wird jetzt nicht im Schneepflug die kommenden Abfahrten nehmen und sich dann quasi mit Rad um Rücken wie 1903 dann gegen Tal bewegen. Also nochmal, es ist schwierig zu sagen. Der Radsport hat immer ein gewisses Risiko. Man kann natürlich... Und da spielen Pogacars Renninstinkt natürlich eine Rolle. Man kann sich perfekt positionieren. Man kann diese Strecken besichtigen, was nicht vergleichbar ist mit der Besichtigung einer Abfahrtsstrecke im Ski Alpin, weil die Strecke ja viel viel, viel länger ist, die man da hat, weil man auch jetzt, was die Leute sagen, die es besichtigt haben, während der Besichtigung hat man ja auch Autos da rumfahren. Man kann es einfach nicht im Renntempo besichtigen. Man hat anders im Ski-Alpin keine Trainingsläufe. Man hat keine Pufferzonen, wo ich weiß, mein Gott, wenn ich bei die Kurve nicht erwische, ja, bin ich im Zaun und gut ist, ne? Das hat man alles nicht. Also von daher bleibt da im Radsport immer noch ein gewisses Risiko. Aber das muss man ein Stück weit auch ausschalten können. Und ich denke mal, dass Pogacar nach wie vor, wir haben darüber geredet, er ist ja auch schon mal gestürzt. Er stürzt selten, aber auch er ist gestürzt. Letztes Jahr vor allen Dingen in Toulouse. Dass er da nach wie vor auf sein überragendes Bike-Handling vertraut und sich da einfach jetzt auch keine großen Sorgen machen darf. Ne? Er muss wachsam bleiben, aber das war jetzt nie sein großes Problem. Und am besten ist es halt immer so, wenn ich mich aus allem raushalte, wenn ich vorne wegfahre, wenn ich nicht die Abfahrt nehmen muss wie der letzte Mensch auf Erden, was Pogacar auch diese Saison schon auf dem Weg runter vom Tourmalet gemacht hat. Also das war auch schon weit drüber. Von daher denke ich mal, ja, vielleicht gibt er da nicht mehr die letzten 5%, die letzten 2% bei so einer Abfahrt, weil er eben weiß, ich muss es nicht. Aber wenn du jetzt anfängst, da großartig zu viel drüber nachzudenken, machst du vielleicht eher den Fehler. Also ich glaube, für ihn ändert sich jetzt nicht allzu viel.
Aber das mit dem Bike-Handling, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das genau das Thema auch bei Lipowitz ist, der ja wie alle Superstars auch mit einem Zeitfahrrad gefahren ist. Und das lässt sich nun mal ganz anders und viel, viel schwerer steuern, gerade in schwierigen Passagen einer Strecke, als ein normales Straßenrennrad. Und das kam dann noch bei ihm erschwerend hinzu. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Leuchte gerade sagte, wenn du natürlich da die Strecke nicht mal abfahren kannst, ich glaube, die hatten zwischen 9 und 10 nur Zeit am Wettkampftag. Ne? Also normalerweise ist es auch oft so, oder bei Radrennen lange Zeit so gewesen, dass du eben tatsächlich, gerade wenn es so ein kurzes Zeitfahren ist, wir reden hier von 26 Kilometern, dass du das am Abend vorher komplett fährst oder am Früh noch, am Morgen noch mal komplett fährst, um dir dann eben genau solche Dinge anzugucken. Ja? Und da ist es natürlich dann noch mal, wenn du die ganze Zeit halt 2,5 Wochen auf einem normalen Fahrrad sitzt und dann auf einmal, also von dem Rennfahrer ein normales Fahrrad, und dann auf einmal auf ein Zeitfahrrad umsteigst mit allerlei Pipapo dran, das ist natürlich dann schon mal was Heftiges, wenn du das ganz schnell oder zwischendurch mal nur eine Sekunde vergisst und dann denkst du schon wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt mit Libo gesprochen habe, dann denkst du in der Kurve vielleicht schon, ach du Scheiße, ich habe ja hier ein Zeitfahrrad und jetzt schieße ich hier wie mit einem Straßenrad um diese Kurve. Das kann nicht gut gehen und in 1,2 Sekunden werde ich da niederliegen. Also das sind so Sachen, die ich mir dann schon vorstellen kann, dass die natürlich auch da mit reinspielen.
Da spricht Sebastian was ganz Wichtiges an. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass Tadej Pogacar um einiges mehr Wettkampfkilometer auf Zeitfahrrädern hinter sich hat.
Ja.
Florian Lipowitz, dass er weiß diese Situation. Und Florian Lipowitz fährt dann wirklich, also ich weiß gar nicht, was er die Saison für Zeitfahren hatte und in den vergangenen Jahren. Da sind aber wenige wichtige dabei gewesen. Und dementsprechend, wenn du dann wirklich dann nicht mit 95%, sondern Zeitfahren mit 100% bestreitest, und dann nicht das komplette Vertrauen in dein Material hast, also nicht, weil das Material schlecht ist, sondern weil du eben mit dem Material noch nicht ganz so vertraut bist. Und man sieht das eben auch auf den angesprochenen Videos, gerade auf dem Video, was von hinten gefilmt ist, wie er schon eben im Scheitelpunkt der Kurve, wie sein komplettes Sitzsystem zusammenbricht, wie er schon ungünstig dann da sitzt und da schon eigentlich nur noch Passagier ist. Und Pogacar diesen Save, den er Kurve macht, aus einer viel stabileren, ruhigen Position hat. Also das ist dann auch schon ein großer, großer Unterschied. Und vielleicht wird es dann auch mal Florian Lipowitz helfen, einfach auch mal bei den deutschen Meisterschaften im Zeitfahren zu starten oder dann auch mal bei der WM im Zeitfahren zu starten, um eben halt bei diesen Rennen auch diese entscheidende Wettkampferfahrung auf allerhöchstem Niveau, noch auf allerhöchstem Zug eben, die WM kann man schon überstreiten, ob es allerhöchstes Niveau ist, aber das übt. Und ich glaube, das wäre mal sinnvoll für ihn.
Es geht ja nur um das Handling dieses Fahrrades. Es geht ja nur darum, dass ich weiß, wie ich da um die Kurve fahre. Und eine Abfahrt und eine enge Kurve kann es auch bei einer DM geben. Die kann es bei jedem Kirmesrennen geben. Es geht ja nur darum, dass ich dieses Fahrrad so ein bisschen versuche, in den Griff zu bekommen. Und das war bei ihm halt überhaupt nicht der Fall an diesem neuralgischen Punkt. Und Denk hat auch bestätigt, dass der halt volles Risiko gegangen ist. Der wollte eben unbedingt auf Del Toro und auf Sexas schon ein paar Sekunden wieder gut machen, sodass er dann weniger in den Alpen zurück oder aufholen muss. Und da lag er ja auch auf einem guten Weg. Also der hatte ja 7 und 8 Sekunden auf die beiden an der dritten Zwischenzeit gehabt. Also lass das mal im Ziel 9 Sekunden. 10 Sekunden sein. Das kann dir schon in den Alpen durchaus dann irgendwann in den 3 Tagen, die wir jetzt vor uns haben, helfen. Und das war, was ich gedacht haben. Und da ist da eben volles Risiko gegangen. Und ja, und das war eben in dieser Kurve zu wenig. Aber wie gesagt, auch Pogacar, Millimeter an diesem Bordstein vorbei. Millimeter. Also er hat ja auch selbst zugegeben, dass er selber fast hingefallen wäre. Also das war also auch ein bisschen Glück mit dabei bei Pogacar. Also es war jetzt nicht nur fahrerisches Können. In der Endphase dieser Kurve schon natürlich, dass er eben das dann auch schafft, das Ding so gezielt vorbeizusteuern. Aber letztendlich hat er die Kurve genauso unbedacht angegangen.
Ja, und in diesem Sinne ist eigentlich auch noch mal festzuhalten, weil es wurde jetzt viel über Red Bull diskutiert und Florian Lipowitz, dass er da jetzt nur der Co-Kapitän ist und das ist halt jetzt das Ende einer insgesamt enttäuschenden Tour. Nein, er hat eine wirklich, wirklich unter den Voraussetzungen bis dahin exzellente Tour gefahren. Er hat völlig ruhig auf diese gesamte schwierige Gemengelage mit Evenepoel reagiert. Er hat sich da nirgendwo aus der Ruhe bringen lassen. Er hat nirgendwo zurückgestichelt. Er hat sich offen und locker gezeigt. Er ist mit dem Druck gut klar gekommen. Und er war vergangenes Jahr Dritter. Und er wäre jetzt bei dieser Tour de France sicherlich irgendwo im Bereich Platz 4, Platz 5 gelandet. Um das zu bestätigen, wir erinnern uns an Emo Buchmann, nach Platz 4 ist da, jetzt fährt er bei der Tour of Magnificent Kinhao Lakes irgendwo im Uiguren-Gebiet rum. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das wäre Platz 4, Platz 5. Das ist vielleicht der deutschen Öffentlichkeit nicht immer so gut zu vermitteln. Wenn einer Dritter war, soll er am nächsten Jahr am besten Zweiter werden. Nee. Wenn er hier eine Top-5-Platzierung aus der Konstellation mit einem Team, was bis auf wenige Ausnahmen verheerend schlecht ist, also was da an Helfertätigkeiten sind, dass auch Remco Evenepoel jetzt ohne Lipowitz ausbaden muss, wenn er da alleine ist. Also, sollte er hinter die Seilbahn nehmen, um ihm am letzten Berg nochmal helfen zu können. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, Florian Lipowitz, das möchte ich nochmal einfach so sagen, hat eine herausragende Tour bis zu diesem fiesen Sturz gefahren.
Ja, da wie viel wird dieser zweite Platz wert sein? Wir sollten jetzt nicht die Platzierungen vom letzten Jahr vergleichen, wo er im zweiten Ruhetag schon Dritter war, mit jetzt, sondern der war richtig gut dabei. Also das war alles voll im Plan. Und letztendlich, das Ziel war ja, aufs Podium zu kommen. Und ob er dann noch auf dem Podium einen anderen Red Bull-Fahrer vor sich hat oder nicht, ist scheißegal. Also das Ziel war für ihn, aufs Podium zu kommen. Das wollte er schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, das hätte er auch geschafft. Also ich habe zu ihm gesagt, selbst die belgischen Kollegen, die haben auch alle gesagt, lass den Remco da vorne rumfahren. In den Alpen, gerade auf diesen 2 letzten Etappen da, Freitag und Sonnabend, 2-mal nach Alpe d'Huez. Du bist der bessere Kletterer. Selbst die Belgier haben das so gesehen. Und denen kann man ja nur weiß Gott nicht nachsagen, dass sie unparteiisch sind. Und deswegen, ich kenne auch wirklich nicht einen, der gesagt hat, dass Evenepoel in den Alpen auch nur annähernd mit, also bei diesen Alpenetappen, auch nur annähernd mit Lipowitz mithalten kann. Und das Zeitfahren hat eigentlich das, also mein Eindruck bis zu dem Sturz halt bestätigt. Also ich habe echt gedacht, geil, also super, wie er das hinkriegt. Die Analysten hatten, also die Red Bull-Analysten, die hatten am Abend vorher alles durchgerechnet und was muss denn passieren, dass er eben da noch eine Chance hat, tatsächlich auf den letzten Metern bis Paris den Evenepoel abzufangen und wie gehen wir da vor und so weiter und was können wir machen, um dass beide da auf das Podium kommen und da ist eben rausgekommen, dass ein Zeitabstand von 90 Sekunden bei diesem Zeitfahren zwischen beiden wäre vollkommen okay gewesen. Und ich glaube auch, dass der in diese 90 Sekunden hinter Evenepoel hätte reinfahren können. Also das glaube ich schon.
Nicht vorgesehen. Ich habe nur erwähnen wollen, wir werden ja drum gebracht, jetzt herausfinden zu können, wie diese beiden Leute in den Alpen gegeneinander oder miteinander gefahren werden. Weil sie haben ja nur sich als Helfer und ob dann bei einem Unterschied von ungefähr 2 Minuten wie viele Freiheiten Lipowitz überhaupt noch gehabt hätte oder ob er sich dann hätte ganz in den Dienste stellen müssen, so aufopferungsvoll, wie Roglic es letztes Jahr für ihn gemacht hat.
Ja, Primus Roglic, das, da werden noch Bücher drüber geschrieben werden, über die Helferdienste von Primus Roglic. Das ist auf jeden Fall, ist natürlich auf der einen Seite saubitter mit Lipowitz, mit Vingegaard. Pogacar hätte die Tour auf jeden Fall gewonnen, wenn sie nicht aufprackt, was wir auf keinen Fall hoffen wollen. Aber trotzdem, wir schauen es uns bis zum Ende an. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du es noch geschafft hast. Leuchte sowieso, ganz, ganz herzlichen Dank. Kurze Pause in der Big Show 771.